Der RS3 Podcast. Montagabend, 8.8. Das ist der Fokus auf DRS3. Mein Name ist Hannes Hug. Früher oder später macht fast jeder Freizeitsportler seine Bekanntschaft mit den Schuhen, die aussehen wie eine Mischung zwischen Boxerstiefel und Moonboots. Man könnte, wenn man ein bisschen guten Willen hat als Tierfreund, auch eine Meersäulenkäfig daraus bauen, so gross und klobig wie sie. Aber es sind eben die Schuhe, die einem helfen, wenn man weh hat. Das sind Künzli-Schuhe. Seit 3 Jahren ist Barbara Artmann Inhaberin und sozusagen La Patron von Künzli. Frau Artmann, ihr seid zwar aus Bayern, aber ihr habt mir schon vorher gesagt, wir sollen mit euch Schweizerdeutsch reden, weil sonst kommt ihr euch vor wie ein Kind.
Ja, es ist mir lieber einfach. Jeder soll seine Muttersprache reden können und ich bin der Gast hier. Ich finde, ich muss es können und verstehen.
Jetzt habe ich natürlich gedacht, ihr seid nicht so gut zu Fuss und habt nicht darum die Firma gekauft, aber da kommt vorhin eine Dame angetan in edlem Schwarz mit ganz feinen Ballerinas, wo Künzli draufsteht, sehr zu meinem Erstaunen. So eine Schuhfirma, so eine alteingesessene, die ich meine 1927 gegründet ist worden, das ist ja jetzt der Bogen von jemandem, der aus Bayern kommt, man hört das ja auch in eurer Sprache, zu einer Schuhfirma, das ist ja noch ein Weite. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr euch vor 3 Jahren die Schuhfirma gekauft habt?
Ich habe ja erst einmal beschlossen, überhaupt mich selbstständig zu machen. Und als ich dann auf Künzli getroffen bin, war das, kann man fast sagen, Liebe auf den ersten Blick. Zum einen die Mischung aus den wunderbaren Bereichen, die Künzli Schuhe, die klassischen, wie Sie es gerade gesagt haben, zum Gesundwerden. Und da macht man was Gutes damit. Und das ist eben schön, was Sinnvolles zu tun. Zum anderen kann man auch noch was Modisches draus machen, das machen wir jetzt auch. Und zum dritten einfach so eine wunderbare, alteingesessene Marke ja, weiter pflegen zu dürfen eigentlich. Wer kriegt denn schon so eine Chance, so eine schöne Marke ja, anvertraut zu kriegen? Und so muss ich es fast sagen. Also eben.
Die Frage ist ja eigentlich auch so ein bisschen abstrakt. Ihr seid jetzt 46, also vor 3 Jahren seid ihr 43 gewesen. Was ist denn da in eurem Leben passiert, dass ihr gefunden habt, ich will jetzt eine Schuhfabrik? Ihr seid bei der Bank gewesen, ihr habt als Beraterin gearbeitet, ihr habt für eine Versicherung gearbeitet, auch wirklich im höheren Kader entwickelt und so weiter. Habt ihr einfach gefunden, statt dass ich mit meinem Bonus jetzt endlich auch noch Porsche kaufe mit den Anteilen von der Schuhfabrik? Oder wie hat das genau stattgefunden?
Ja, es war irgendwie der Reihe nach, es ist eins nach dem anderen gekommen. Erst habe ich eigentlich nicht gefunden, ich muss aus dem Großunternehmen raus, wenn ich das noch, sage ich mal, wenn ich das nur 20 Jahre mache, dann, ja, ich spare mir jetzt den bayerischen Spruch, dann geht es mir nicht mehr so gut. Es war einfach nicht mehr meins, es war spannend, ich habe tolle Sachen gemacht, tolle Projekte, ich habe wirklich wunderbare Dinge bauen dürfen, aber ich wollte einfach einmal selber mein eigener Herr sein.
Seid ihr eine Art karriereresistent? Weil die meisten Leute sagen ja, wenn ich mal in einem grossen Unternehmen bin und Karriere mache, dann schaue ich doch, dass ich dort bleiben kann. Dann habe ich einen sicheren Job und habe Aufstiegschancen und mein Bonus wird immer höher und was weiß ich was alles.
Ja, am Ende vom Tag muss man auch noch zufrieden sein und mich hat das vielleicht nicht so zufrieden gemacht. Einfach, ja.
Was ist das Reizvolle oder das Erfolgsversprechende gewesen, am eigenen Chef sein?
Zu sehen, einfach Fehler selber zu machen und gute Sachen auch auskosten zu dürfen. Und das ist eben passiert immer in Großunternehmen, dass man gute Sachen auf den Weg bringt und sie dann doch nicht machen darf, weil sie vielleicht auf einmal politisch auf der falschen Seite sind. Und ich wollte einfach die Sachen machen, auch die Fehler machen und auch dazu stehen und verantworten.
Also das war weniger,
so ein bisschen die Triebfeder.
Weniger taktieren, mehr machen, mehr
sachorientiert
sind, nicht personenorientiert.
Die Aufgabe, genau. Das ist vielleicht auch ein bisschen frauenspezifisch. Frauen, glaube ich, sind ein bisschen sachorientierter als Männer. Und
das ist jetzt natürlich eine gewagte Behauptung. Sonst sagt man immer, Frauen haben untereinander immer, sie sind nicht solidarisch und sie
ja,
stutzen bissig
ja so
und so weiter.
Ihr
und so
Männer.
Aber das finde ich jetzt noch interessant, dass ihr sagt, Frauen scheinen sachorientierter zu sein. Auf was führt ihr das zurück oder an was macht ihr das fest?
Vielleicht sind sie einfach politisch nicht so geschickt. Man kann es auch so ausdrücken.
Also für Mehrheiten zu bilden oder Lobbys zu bilden und so weiter. Also kommen wir aber zurück zum Thema. Der ist ja, kann ich mir vorstellen, der Gedanke, dass man sich gegen eine Schuhfabrik kauft, ja noch recht weit. Wie ist denn dort weitergegangen?
Also eben, der Schritt war eigentlich zunächst einmal, ich will eine Firma und da gab es ein paar Rahmenbedingungen. Ich wollte unbedingt Produktion, weil das was ist, wo man und man sieht, was rauskommt.
Ja, nichts Virtuelles, nichts, was nur im Papier.
Habe ich vorher genug gemacht, genau. Mhm. Einfach so was Handfestes, sicher auch nicht das Einfachste, das war mir klar. Dann gerne was mit irgendeiner interessanten Marke und dann ist eben, wie gesagt, man schaut dann relativ systematisch sich um. Das ist wie bei Wohnungen, wenn Sie eine Wohnung suchen, gehen Sie auch zum Makler. Genauso gibt es Firmenmakler. Und einer hat halt gerade zu meinem großen Glück Könzli gehabt.
Und wie muss ich mir das, das tönt jetzt so sehr salopp, aber wie muss ich mir das vorstellen? Er läuft mir rein mit einem Koffer Geld und sagt, du, ich habe da ein bisschen Kapital, ich würde jetzt gerne eine Produktionsfirma kaufen. Oder wie geht das?
Also eben nachdem ich den Beschluss gefasst habe, mir eine Firma zu kaufen, habe ich ganz einen dreifachen Weg angeschlagen. Einmal ein sogenanntes Zielobjekt, wie man so schön sagt, zu suchen. Und da habe ich, wie gesagt, systematisch mit so ein bisschen wie Bewerbung, schreibt man dann einfach solche Firmen an, die da andere Firmen, M&A-Makler oder so verkaufen. Zum Zweiten habe ich versucht zu schauen, was kann ich an Finanzierung eigentlich bringen und funktioniert
das? M&A?
Mergers and Acquisitions, okay. Entschuldigung.
Mach nicht.
Also Kauf und Verkauf von Firmen, damit beschäftigen die sich. Und da tut man sich auch ein bisschen bewerben, sagen, also ich habe das und das gemacht. Die wollen ja ihren Kunden, für die sie die Wohnung, die Firma verkaufen, natürlich auch einen guten Nachfolger, der möglichst auch eine Finanzierung auf die Füße stellen kann oder mitbringt, bieten. Ja, und das habe ich halt so einfach den irgendwann einmal gefunden auf meiner relativ systematischen Suche.
Mhm. Direkt gesagt, euch ist auch bewusst gewesen, dass es nicht darf einfach sein. Das finde ich jetzt interessant. Also, dass dir sagen, ich suche mir extra etwas, wo nicht darf einfach sein.
Er darf, ich habe nicht gesagt, es muss nicht einfach sein, aber es war mir bewusst, dass Produktion schwieriger ist als zum Beispiel Dienstleistung. Das hat mir mal ein sehr guter Vorgesetzter und Coach schon mal gesagt, du suchst dir sowieso immer den schwierigsten Weg, das scheint so zu sein. Aber es ist eben auch ein herausfordernder Weg, weil es spannend ist.
Was ist denn so spannend? Also klar, jetzt wären wir schon wieder bei der Geschlechterfrage. Frauen müssen ja immer Schuhe kaufen. Es gibt ja den blöden Spruch vom Mann, der neben seiner Frau steht, der ins Schaufenster schaut von einem Schuhladen und sagt, aber du hast doch schon ein paar Schuhe. Das allein ist es ja natürlich nicht. Ich bin jetzt ein Mann und ich habe gerne Schuhe. Aber mir fällt das auf bei Frauen. Und Frau Marcos ist ja fast das lebendigste Beweis dafür, dass man das wirklich bis zum Exzess kann treiben kann. Warum ist eigentlich, was ist das Spannende an Schuhen? Warum Schuhe?
Ja, Frauen sammeln Schuhe, aber ich glaube, und das muss nicht unbedingt nur ich sein. Ich denke, dass Schuhe sehr viel aussagen über den Menschen. Und deswegen schauen wir auch nach Schuhen und was und wie sie sind und welcher Typ. Und sie sagen halt auch über den Träger was aus.
Also das würde jetzt also heissen, muss ich vielleicht nochmal vorausschicken, Künzli macht seinen Umsatz zu 80% mit den orthopädischen Schuhen und zu 20% mit Lifestyle-Schuhen. Das ist ja jetzt ein Stiefel, Schuhe, sage ich jetzt extra so, wo sie Träger zu der Uniformität eigentlich zwingt. Also da kann man nicht viel Individualität ausleben mit einem Künzli-Schuh. Insofern könnte man ja dann nicht ableiten, außer dass man könnte sagen, das ist jetzt einfach jemand, der eine Fußverletzung hatte.
Ja, also eben, das Schuhsammeln mag sich bei mir ein bisschen mehr ausleben in dem Freizeitbereich, in dem modischen. Aber gleich, die zwei tun sich ja gegenseitig auch befruchten, wenn man so will. Wir haben zum Beispiel, das habe ich so ein paar Mal gesehen, wenn da so der ganz normale Könzli-Standardschuh den Damen irgendwie so anerboten wurde, also jetzt angepasst, und dann sind sie halt davor gestanden und haben gesagt, oh, den Schuh muss ich jetzt 8 Wochen tragen. So dann doch nicht ganz begeistert. Und dann haben wir halt einen Stabilschuh für die Dame entwickelt, namens Orto Donna. Und der ist genauso stabil wie der normale Stabilschuh, nur ein bisschen hübscher. Mhm. Denn es ist ja auch wichtig, dass man sich wohlfühlt in was einen heilen soll.
Also es macht keinen Sinn, die ganze Zeit nur Salat zu essen, wenn er ihm nicht schmeckt und ohne
Soße. Oder Krücken sind heute auch bunt und Rollstühle. Also es ist auch das Aussehen. Insofern kommt ein Stück von dem Modischen in den orthopädischen Bereich. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich im orthopädischen Bereich wirkliche Produktinnovationen. Und das ist spannend, auf eine Lösung und auf ein Problem einfach eine Lösung hinzuentwickeln und zu sagen, das habe ich jetzt, ich kann auch jetzt die Sandale anbieten und ein Chef von einer Unfallstation sagt, das ist ein nahezu perfekter Schuh, bin über den Boden geschwebt, auch ohne Kürzelschuh.
Also Sie machen das jetzt 3 Jahre, 3,5 Jahre. Da nehme ich auch an, das ist ja eine Materie, Schuhe machen, ist ja eine sehr höchst komplexe Materie. Das sind ja viele verschiedene Arbeitsschritte, die da müssen durchlaufen werden. Wie weit seid ihr eigentlich im Verstehen, um was es genau geht, wenn man Schuhe macht? Oder könnt ihr uns ein bisschen erzählen davon, um was es da geht?
Also, das muss ich natürlich vorneweg sagen. Die Firma hat auch, wo ich sie übernommen habe, schon ein ganz tolles Know-how gehabt und ein gutes Team, die das natürlich aus dem FF können und besser, als ich sie lernen kann. Aber ich glaube, man kann schon von außen, wenn man sich bemüht, so die wichtigen Punkte lernen. Und manchmal ist das noch recht interessant von außen. Geht, glaube ich, sogar meinem super spitzen Top-Entwickler manchmal so, dass er sagt, oh, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Weil wenn man von außen schaut, man vielleicht so einiges sieht, was einer, der es 30 Jahre kennt, manchmal nicht mehr sieht. Und umgekehrt, ich glaube mir, bei mir ist es vielleicht die Art und Weise, wie ich gelernt habe, Innovationen und Lösungen zu entwickeln, die dem hilft, mit dem Know-how diesem wirklich uralt eingesessenen Know-how kombiniert. Ich glaube, das gibt so die spannenden Geschichten draus.
Jetzt ist es aber so, dass Schuhe machen in der Produktion ein sehr komplexer, sehr arbeitsintensiver Prozess ist. Also im Vergleich zu einem Kleidungsstück muss man das x-mal in die Hand nehmen. Man hat es auch mit einem lebenden Material zu tun, nämlich Leder, wo man nicht einfach so kann behandeln kann. Das ist mal das eine. Also es braucht viel Abläufe, dementsprechend Personal oder Maschinen. Und unter dem Strich kann man ja dann auch nicht das Geld dafür verlangen, wo man eigentlich müsste für eine Schuhe. Ergo ist der betriebswirtschaftliche Effekt, ist der Gewinn, den man davon hat, ist ja eher bescheiden. Also wir reden bei der Schuhbranche von einer Marge zwischen 6-9%. Das ist nicht ein Haufen. Also,
ja gut, wenn Sie es natürlich bei Adidas von Milliarden nehmen, dann ist es auch wieder nicht schlecht. Mhm. Also ich denke, dass
seid ihr einfach eine betriebswirtschaftliche Masochistin, dass du das gemacht hast?
Warum ich das mache? Ja. Nein, ich meine, manchmal liegt ja in dem Besonderen, das ist richtig, die meisten Schuhe werden in Asien gemacht, weil es eben einfach viel Handarbeit ist und immer bleiben wird. Es lohnt sich nicht, Industrieroboter für was so häufig Wechselndes wie Schuhe zu machen. Und deswegen ist Arbeit ein ganz Riesenthema dran. Für ein paar Schuhe braucht man zwischen 1 und 1,5 Stunden für unsere Stabilschuhe. Die brauchen allein 1,5 Stunden zum Nähen. Und dann, bis sie fertig sind, 2 Stunden pro Paar. Mhm. Also insofern ist das sehr arbeitsintensiv. Das ist richtig. Und deswegen gehen alle nach China und Asien.
Mhm. Und drücken dann dort den Preis oder die Löhne? Und
produzieren. Ja, die Löhne sind halt derzeit einfach dort sehr, 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 sehr niedrig. Es ist interessant. Bei uns natürlich zahlen wir haben zwar nicht die komplette Produktion noch da, aber 80% der Wertschöpfung hier. Und das ist vielleicht auch ein gewisses Investment. Swiss-Made-Schuhe sind eben auch eine Besonderheit. Wenn Sie einem von den großen Freizeitschuhherstellern heute deren Schuhe kaufen, dann zahlen Sie ganz wenig Schuh. Sie zahlen ganz viel Werbung und Marketing und Verkauf und glitzernde Gebäude und Sportler, die es tragen. Und Sponsoring ist auch, wie es halt eine Weltfirma machen muss. Hm. Bei uns kleiner Firma kriegt man viel mehr Schuhe.
Ich könnte ja auch davon ausgehen, dass die Leute immer Sport treiben und sich ihre Bänder reissen und darum könnt ihr normalen Schuhe produzieren, oder nicht?
Gut, auch wir dürfen nicht schlafen. Es gibt auch immer Alternativen. Es gibt vielleicht wenig tatsächlich andere Stabil-Schuhfirmen zurzeit, aber es gibt eben wohl Alternativen, sei es so Hartplastikverbände oder immer noch die guten alten Gipse. Hm. Also wir dürfen schon nicht schlafen und stehen bleiben und das wollen wir auch nicht. Stimmt, wir haben eine gute Situation, aber gerade wenn man so eine hat, muss man ein bisschen dankbar dafür sein und muss man sich schwingen, dass man die behält und neue Sachen dazu bringt.
Jetzt hätte ich gesagt, aber auf der anderen Seite kommt auch das Segment vom Lifestyle dazu. Ihr habt eine Sneaker, eine Edelsneaker-Linie, sage ich jetzt mal, 300 Franken kostet so eine Schuhe. Das ist ein stolzer Preis, aber offenbar halt auch qualitativ verhebend. Das ist ja irgendwie der inneren Orientierung in die Richtung, die ich vorhin gesagt habe, vom glitzernden Gewölbe bzw. Gebäude, hat er gesagt, heisst das quasi, dass ihr jetzt vom Weg von einer Volksversorgung mit Gesundheitsschuhen, sage ich jetzt mal ganz zugespitzt, zu einem Lifestyle-Marketing-Ding davon wachsen mit Künzli. Ist das ein Plan?
Keinesfalls. Unser Herz- und Kernbereich ist der Orthopädie-Bereich. Der ist auch mir persönlich sehr ans Herz gewachsen, weil es eben was Gutes ist. Man bringt Leute zum Laufen, die sonst manchmal, einmal ist es heilen, wie Sie vorhin gesagt haben, aber es sind ja auch Leute, die sonst nicht laufen können, die sonst im Rollstuhl sitzen müssen. Das finde ich noch schön und wichtig. Das ist unser Herzbereich, soll er auch bleiben. Aber der andere Bereich ist ein zweites Standbein und der eigentlich durchaus einiges von dem Know-how aus dem Orthopädie-Bereich ja auch umsetzt. Also wer Orthopädie-Schuh machen kann, kann auch gute Freizeitschuh machen vielleicht. Hm. Und da dürfen wir uns ein bisschen austoben und wer mag uns das missgönnen.
Ihr habt jetzt gesagt, mir, und ich nehme an, die erste Musik, die ihr euch ausgesucht habt, die ist ja auch gedacht für mir, also für uns, für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Aargauischen Wind, ist 26, seid ihr, glaube ich, ja, im Moment, oder? Ihr habt eine Musik ausgesucht, was ist es und warum?
Es ist I Thank You heisst, aber es heisst vor allem auch, ihr hättet nicht so viel machen müssen, ihr habt mehr als das gemacht, was ihr hättet machen müssen, und das haben sie alle in den ganzen 3 Jahren. Es war spannende Zeit, aber es war auch keine einfache Zeit. Und sei es die Esther, die Category Managerin, die beste, die es gibt, oder der Thomas, Admin Finanz, oder der Antonio, der Entwickler, alle stellvertretend für die Leute, die da mit und daneben und dahinter stehen. Ich danke euch.
Gut, bei Kürzlis könnt ihr die Schuhe abziehen. Eure Chefin sagt, I thank you.
I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that.
Sam und Dave mit I Thank You, gewünscht von der Barbara Artmann, 46 und Inhaberin von Künzli-Schuhen, einer der letzten Schuhfabriken in der Schweiz. Künzli-Schuhe, wir erinnern uns, das sind die klobigen Dinger, die man muss anlegen muss, wenn man einen Bänderriss hat. Aha, der hat jetzt gerade die Nase gerümpft und ich habe gesagt, klobige Dinger, Frau Artmann.
Ja, sie sind nicht die größte Schönheit, aber sie sind eben nützlich und sinnvoll.
Das ist wie
und es gibt auch ja etwas Feinere schon. Schon besser.
Ist das eigentlich von Anfang an auch ein Bedürfnis gewesen von euch? Vielleicht auch, wir haben vorhin ein bisschen darüber geredet, wie ihr zu dieser Firma sind gekommen, dass ihr gefunden, jetzt muss etwas gehen, ich will etwas anderes in meinem Leben machen, und habt euch die Firma ehrlich gekauft, dass ihr gesagt, gut, das ist gute Qualität, medizinal oder medizinische Schuhe, orthopädische Schuhe, aber ich bin ja eine Frau und ich habe einen anderen Wunsch. Also ist es auch so, es fehlt vor einer anderen Form von Selbstverwirklichung, als einfach jetzt erfolgreiche Unternehmerin werden, sondern auch der Wunsch von der Prinzessin, die ihre eigenen Schuhe jetzt machen.
Nein, das glaube ich nicht. Es ist ja, am besten fährt man in einem Geschäft ganz rational, und ganz rational tun wir beide Wurzeln von Kürzli wieder aufleben lassen. Das eine sind eben die Stabilschuhe, mit dem der Herr Kürzli verhütet hat, dass die Firma untergeht unter dem Druck der asiatischen Billigmarken. Und das andere sind die Sportschuhe, aus der ja Kürzli ursprünglich kommt. Und wir waren offenbar vor 30 Jahren bekannt für die schönsten und farbigsten und buntesten und gewagtesten Sportschuhe. Mhm. Und das ist das Allerbeste, was man machen kann. Bauen wir auf die Tradition. Natürlich müssen wir sie schön behalten, pflegen, weiterentwickeln und ihr vielleicht einen zeitgemäßen Geist geben. Es sind heute keine Sportschuhe mehr, sondern Freizeitschuhe. Aber es ist...
Ist ein Lifestyle-Artikel, ja, eigentlich, wenn man so will. Seit 3,5 Jahren macht ihr jetzt das. Ich meine, ihr habt euch vorhin für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sam und Dave, I thank you, ich danke euch gewünscht, weil ich ja immer habe verlangt und so. Also ich nehme an, das ist auch nicht ganz eine einfache Zeit jetzt gewesen, quasi der Übergang von der Firma Künzli, wo ihr sie gekauft habt, bis zu heute, wo ihr sie führt und sehr wahrscheinlich auch mehr Bescheid wissen darüber, was ihr da euch überhaupt gekauft habt.
Das ist wahr. Ich glaube, es hat natürlich...
Also was ist denn da eigentlich das Schwierigste auch gewesen in dieser Situation?
Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da kommt eine, auch noch eine Frau und auch noch eine Deutsche, und die kauft uns historische Firma, da hat man sicher erst einmal Angst, ich verstehe das gut. Und dann kommt auch noch eben der Krieg mit dem ganz Großen dazu, um Himmels Willen tut sie uns jetzt eigentlich unser Leben und unser Basis riskieren.
Der Krieg mit dem ganz Großen, das ist ein Markenrechtsstreit, wo schwelt mit K-Swiss. Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen über das reden, können wir noch zurück.
Wir noch zurück. Genau. Und insofern, ich muss es allen Leuten ganz hoch anrechnen, dass sie eigentlich sicher mit einem gewissen Abwarten, aber im Prinzip das Vertrauen gehabt haben, um mitzuziehen. Und wenn wir zurückschauen, was wir in den 3,5 Jahren geschafft haben gemeinsam und was wir eben Entwicklungen, die nicht gerade nach oben gezeigt haben, umgedreht haben, einen ganz neuen Bereich mit den Freizeitschuh kreiert und vielleicht schon langsam etabliert haben und trotzdem uns nicht haben vom Großen an die Wand drücken lassen, sondern da eigentlich auch ganz gut rausgekommen sind, dann hat es nur im Team, wo alle, sei es Produktion oder Verwaltung, zusammenhelfen, ganz groß an einem Strang ziehen.
Aber dennoch, nur damit das funktioniert. Ist ja sicher auch sehr schwierig. Mir kommt der Diener, hat das geschrieben. Jetzt kommt ein Deutscher quasi unser Traditionshaus retten. Das ist ja sowieso etwas vom Schlimmsten,
ja, was passieren kann. Ja, nicht müssen, aber.
Ja, ja, nein, quasi, ja. Aber quasi übernommen, oder? Der Takeover. Wie hat er das gemacht, dass die Leute keine Angst mehr hatten? Wie macht man das überhaupt? Die hat ja vorher auch nie eine eigene Firma gehabt, in dieser Form.
Und ich habe große Teams natürlich geführt. Aber sicherlich ist die Rolle ein solches Traditionsunternehmen und des Unternehmers auch für mich noch einmal eine andere gewesen. Ich habe da auch lernen müssen, das wissen meine Leute ganz gut. Ich mach heute noch und habe immer Fehler gemacht, aber ich glaube, eines der wichtigen Dinge ist, wir dürfen alle Fehler machen. Und ich habe mich gerade in den letzten Wochen enorm gefreut, dass von allen Seiten auch die Tipps und die Verbesserungsmöglichkeiten kommen, sei es aus der Produktion, aus der Verwaltung, ging das schneller, da ist man das auch mehr gewöhnt. Aber die Produktion war sehr gewöhnt, dass man macht, was gesagt wird. Und es ist schön, wenn sie kommen und sagen, das ist aber eigentlich nicht gut, das könnte man so besser machen. Und das ist für mich dann eigentlich eine der größeren Freuden. Mhm.
Jetzt drängt sich für mich so ein bisschen, also die Idee auf, dass ich denke, okay, das ist also eine Frau, die kauft sich mit dem Geld, was sie durchaus, ich hätte sehr wahrscheinlich einen schönen Lenz können machen, eine Firma, die auf der Kippe ist, sage ich auch mal, oder? So gut ist der Künstler nicht gegangen, wo die es gekauft haben, wo hersteht, wo mehr Geld organisiert, wo die Leute lassen teilnehmen an den Prozessen. Ist das eine neue Form von CEOism, wenn man so will? Also zurück zu den Wurzeln, zurück zu der Patron, oder zum Patron, ja, im Fall eben zu der Patron. Auch noch insofern, dass die sagen, das zeigt jetzt nicht gewinnmässig alles gerade nach oben und ich kann morgen irgendwie grad so viel ernten, sondern es sind sehr kleine Schritte. Ist das eine Gegenbewegung zum entfesselten Kapitalismus im Kontext mit der Globalisierung, oder was ist das?
Also noch so gern, aber ich glaube, ich bin absolut nicht die Einzige, das sage ich aber gerne nachher noch ein Sätzli dazu, ich bin sicher nicht die einzige engagierte Unternehmerin, die ein hartes Brot einem faulen Lenz vorzieht. Da gibt's ganz viele andere. Und ich
selbstverständlich, glaub, aber die sagen, die sind bereit, zum quasi in diesem betriebswirtschaftlich riskanten Feld Schuhproduktion.
Das tun viele andere auch. Also ich glaube, das ist gar nicht.
In der Schweiz?
Ja, gut, bei den Schuhen vielleicht nicht, aber bei jeder andere Aufbau oder jede andere Gründung muss ja Risiko sein. Und wie Sie vorhin sagten, es gibt ja auch Bereiche, gerade der Orthopädiebereich, der natürlich eine gewisse Stabilität schon oder eine Nische eigentlich versprochen hat, wo man, wenn man jetzt nicht wirklich schläft, sie behalten kann. Habe ich zwar auch unterschätzt, ganz so einfach ist es auch nicht, aber eben. Also ich glaube, das ist nicht so das Besondere. Ich bin aber selber in der Tat, ich ganz wirtschaftsphilosophisch gesehen, habe ich in der letzten Zeit die Shareholder-Value-Entwicklungen nicht mit großer Freude verfolgt. Ich glaube nicht, dass das einen sehr oder die Wirtschaft sehr voranführt, wenn man einfach nur auf Aktionärswert geht und vergisst, dass draußen einfach Menschen sind, die es kaufen müssen. Also ich bin tatsächlich mehr ein Fan der Ursprünge, sei es nun die soziale Marktwirtschaft, die nur funktioniert aus im Zusammenwirken zwischen Kunden, Aktionären, und es funktioniert einfach nur dann, wenn alle was davon haben. Das ist schon ein bisschen so meine philosophische Grundlage, aber...
Aber das scheint ja auch so ein bisschen der Punkt zu sein, warum es dir dann gehört an den anderen Orten, wo ihr ja durchaus noch hätte können weitermachen.
Ne? Ja.
Was passiert denn, wenn dir mal der Grundsatz, den dir jetzt da dargelegt hat, den ihr verinnerlicht habt, verliert? Wer korrigiert euch denn eigentlich?
Ja, meine Schwester. Mein bester Berater. Wir haben das eben aufgeteilt in der Familie. Sie macht hat ganz tolle Kinder. Sie war eigentlich auch mal eine gute Marketingkarriere gemacht, ist dann ausgestiegen, hat die Kinder zur Welt gebracht, die ich nicht zur Welt gebracht habe. Und sie ist ein Hauptkorrektiv und ganz wenige sehr, sehr gute Freunde, vielleicht zwei, die mir sehr nahe stehen, die mir schon auch einmal sagen, jetzt heb nicht ab oder spinn nicht oder hör auf. Oder
ist dir das häufig nötig?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich selber schon auch mal Korrektiv habe, aber es ist nötig. Ich glaube, ohne Freunde wären wir alle nicht gerade gut auf dieser Welt. Das ist schon wichtig.
Mhm. 26 Beschäftigte habt ihr, das sind 26 Stellen, Leben, Existenzen, wo man Sorge muss haben dazu. Ihr habt im April von diesem Jahr müssen 5 Leute entlassen. Und zwar, weil es offenbar darum ist gegangen, existiert die Firma weiter? Oder quasi, wie machen wir das? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja. Ich stelle mir es vor allem sehr schwierig vor im Kontext mit der Idee, die ihr vorhin geschildert habt, dass es für alle etwas muss sein. Wie habt ihr das gemacht?
Das war sicher der schwärzeste Tag in meinem Kürnsli-Leben. Es war vielleicht nicht das erste Mal, dass ich sowas habe machen müssen. Aber gerade bei Kürnsli bin ich sicher nicht angetreten, eben die Arbeitsplätze runter, sondern eher raufzunehmen. Es war im Rahmen der Näherei, wobei ich sagen muss, es sind nur relativ 5. 2 davon sind dann auch wieder geblieben. Oder haben wir wieder aufgebaut und aufgefangen. Aber gleich, also wenn nicht die Auseinandersetzung mit K-Swiss gewesen wäre, hätten wir es eben geschafft, dass ich den Bereich hätte auslaufen lassen. Die Näherei-Auslagerung ist schon vor 15 Jahren und meinem Vorvorgänger in die Wege geleitet worden. Und das war jetzt das Restchen. Man schafft es aus finanziellen Gründen und auch aus Know-how-Gründen kaum noch in der Schweiz. Das haben wir auch nicht geschafft. Ich stand vor der Wahl, dass ich jetzt notwendige Investitionen, zum Beispiel in eine neue, gebe ich auch offen zu, computeranimierte Design-Schneideanlage nicht mache und dafür das aufrechterhalt oder die Firma fit für die Zukunft mache, sprich für die restlichen 26 Leute eine gute und gesunde Basis schaffe und dann den Schnitt machen muss. Und ich habe mich für diese Alternative entschieden. Sehr traurig. Ich habe vorher und nachher heimlich auch ein wenig geheult, aber ich muss es machen. Das sagt mir der Geschäftsmann in mir und auch im Interesse der Leute, beides.
Wie vereinbart man denn eigentlich die doch zwei Gegensatzpaare in sich selber? Also einerseits hat man quasi den Wunsch nach einem wirtschaftlichen Erfolg, klar, und man sagt dann, auf der anderen Seite hat man ein Mitgefühl mit seinen Mitmenschen sowieso, also wenn man es ernst nimmt, wie habt ihr den Spagat erlebt, wo ihr das gemacht habt? Ihr habt gesagt, ihr habt vorher und nachher gekühlt, aber das muss ja ein Abwägen auch sein. Wie sieht das aus im Hirn von der Barbara Arman in so einer Extremsituation?
Ja, sitzt sie dann irgendwo auf einem Berg und schaut runter und dann weiß sie, was sie zu tun hat. Aber grundsätzlich ist es eben kein Gegensatz. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man schaut, dass die Leute gut geht, es auch der Firma gut geht. Zufriedene, glückliche Mitarbeiter sind einfach bessere Mitarbeiter. Und ich selber auch. Wenn ich gerne in die Firma gehe, dann glaube ich, kann mich mein Team viel besser ertragen, als wenn mich irgendwas angurkt, dann merkt man es mir halt an. Also eigentlich ist es immer, ist es nicht konträr oder gegenläufig, das Interesse von Mitarbeitern, von Unternehmern. Es ist meist und fast immer das Gleiche und man kann es gut vereinbaren. In dem Fall war es halt das Interesse der Mehrheit der Mitarbeiter,
also hätte man sich
was ich vorziehen haben müssen. Ja. Und solche Entscheidungen muss man fällen als Chef. Das war, wie gesagt, wohl nicht das erste Mal in meinem Leben. Und die fälle ich dann sehr pragmatisch und sehr rational.
Die haben gesagt, ihr habt euch eigentlich gegen die Technologie entwickelt, die vielleicht auch kurzfristiger grössere Renditen hat gebracht und habt euch dazu entschieden, quasi Kompetenz zu stärken, zu sagen, die Leute müssen den Job auch noch können, auch morgen noch den Job können. Also, ihr investiert eigentlich in Manpower. Das ist eigentlich das, oder ist Know-how von
Ja, wobei, von das war jetzt eine große Maschine, die ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel. Wir haben auch den Maschinenpark eben, der absolut nicht mehr auf neuestem Stand war.
Okay. Aber die hätten noch für eine gesteigerte, pimpte, State-of-the-Art Maschinen-Idee können entscheiden und noch mehr Leute abbauen, beispielsweise. Das wäre auch möglich gewesen.
Das wäre nicht mehr möglich gewesen, nein. Aber eben die Entscheidung ist grundsätzlich, ob man kann natürlich mit so einer schönen Marke wie Kürnsli könnte man komplett ins Ausland gehen, die ganz, ganz günstig als große Massenware irgendwo in China herstellen lassen und einfach nur das Geld, was ich heute eben in Maschinenproduktion schiebe, in Marketing und Werbung schieben und dann so die Marke groß machen. Es ist auch kein schlechterer Weg. Es ist dann immerhin wenigstens eine Schweizer Marke. Mhm. Es war halt nur nicht der meine.
Ja.
Also es ist der eine nicht schlechter, der andere nicht besser. Meiner war es nicht. Ich wollte die Produktion, ich wollte sehen und das macht mich einfach immer noch glücklich, wenn ich da so durch die Fabrik laufe und sehe, wie die Schuhe entstehen.
Das ist halt also etwas Echtes, etwas Ursprüngliches. Die kommen aus Bayern, hat das einen Bezug zu dem? Also stellen wir uns das vor, also quasi Oberammergau, das ist bergig, das ist auch, man spürt und schmeckt das Gras und so und dass man dann quasi ins Boutali kann, oder woher kommt denn der Hang zur Manufaktur?
So. Ja, nein, nein, der ist, also die Schuhmanufaktur ist ja in der Schweiz viel mehr daheim als in Bayern. Die Bali hat wahrscheinlich den, Schweiz ist ja bekannt für Schoki und Banken, aber eben auch für Schuh durch Bali. Also insofern, da ist schon hier das bessere Land. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, das hat vielleicht in meinem, ist vielleicht in meinem Leben begründet, vielleicht, dass ich schon eher die Herausforderungen als die einfachen Wege suche. Ich Dinge suche, die mich reizen, als mehr als Dinge, die so glatt gehen. Es hat aber vielleicht mit mir was Person, ein bisschen was zu tun, warum immer es so sein mag.
Ich aber weiß was denn, wenn ihr euch da schon so auslöst? Was hat es denn mit euch zu tun? Also wenn ihr findet, ich suche immer das Schwierigere oder das Kompliziertere oder das,
ja, was mehr... Das Herausfordernde,
mehr,
das ist ja spannender.
Ist. Woher kommt
ich das? Langweile mich vielleicht nicht gern, möglicherweise.
Das ist schneller der Fall, also. Also wenn das jetzt...
Also bei Günzli noch nicht eine Sekunde, Gott sei Dank. Und ich kann es auch nicht absehen.
Okay, wir machen ein bisschen Musik. Ich habe erwähnt, Bayern ist ein Thema und das ist auch bei eurem nächsten Wunsch ein Thema. Ich weiß, ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Heindling, sagt man.
Heindling.
Was ist das für ein Künstler und das was ist das für ein Lied?
Ein bisschen der Schweizer Mani Matta. Der hat sehr... macht auch viel Filmmusiken, ist ein begnadeter Musiker, der irgendwelche 25 bis 30 Instrumente beherrscht, aber eben auch ganz skurrile und Lieder und Texte macht mit einem sehr bayerischen, sehr viel und tiefschichtigen Humor. Und das ist nicht viel Text, aber es ist jetzt ein ganzer typisches.
Ist es schwierig zum Verstehen als Schweizer, wenn man so bayerisch...
Ich glaube
also
nicht, wir verstehen uns gegenseitig ganz gut.
Weitergehende Einführung braucht es nicht.
Gut.
Heindling mit roten Haaren oder rote Haare, wie man so schön sagt, ja, auf Bayerisch. Das ist der Fokus mit der Barbara Artmann, die sich vor 3 Jahren die Künzli Schuhfabrik gekauft hat und sich seitdem orthopädischem Schuhwerk und stylischen Sneaker verschrieben hat. Jetzt haben wir gerade gehört, rote Haare. Sehr, sehr bayerisch. Ihr seid aufgewachsen in Bayern. Was ist denn das für eine Jugend gewesen? Oberammergau? Da ist man einmal im Jahr an den Festspielen und darf singen, oder wie hat das ausgesehen?
Nein, das ist nur alle 10 Jahre.
Ach, sogar, nur alle 10 Jahre einmal singen.
Also, es ist ja aus dem 30-jährigen Krieg ein Gelübde, dass wenn die Pest in dem Dorf aufhört, man immer dann das Leiden des Herrn aufführt. Und seitdem wird das Versprechen eben durchgehalten. Ist ja schon schön, wenn man sowas so konsequent macht. Ob man es jetzt so glaubt oder weniger glaubt. Und heute ist es zum einen natürlich ein ganz großer Wirtschaftsfaktor fürs Dorf, aber es ist auch Herzblut dabei. Und es macht dieses Dorf sehr weltoffen. Und das ist was Besonderes. Und außerdem hat man als Schüler 4 Wochen länger Sommerferien. Ah, das ist natürlich das Allerbeste.
Okay. Jetzt haben wir aber gehört, rote Haare, das ist so ein bisschen, ich kann es sicher nicht richtig sagen. Ich kann nicht bayerisch, aber ich probiere es.
Niederbayerisch, aber.
Niederbayerisch, okay. Der Text geht ja um jemanden, der quasi dabei ist, nicht dazugehört, weil er eben so aussieht, aber doch alles mitbekommt. Also es tönt auch so ein bisschen, hat das gewisse autobiografische Züge, also in so einer dörflichen Gemeinschaft in Bayern aufwachsen, als jemand, der vielleicht anders denkt oder mehr Ideen hat als die anderen. Wie ist das gewesen?
Nein, ich war im Dorf, glaube ich, sehr integriert.
Der hat ja sogar in einer Rockband mitgespielt.
Das war dann als Student schon.
Ah, das ist später.
Der Wechsel vom Motettenchor zur Rockband, das war dann so parallel überdeckt. Nein, im Dorf, glaube ich, war ich gut integriert, wie halt als fröhliches Kind da aufgewachsen. Dann wurde es allerdings interessant, dann bin ich auf eine Klosterschule gegangen, mit der Besonderheit, dass die zum ersten Mal im Jahrgang meiner Schwester Mädchen genommen haben. Das heißt, wir waren relativ wenig Mädels, also sprich gerade 2 in der Klasse. Das prägt schon ein bisschen.
Das kann man sicher. Also ich habe das erste Mal überhaupt sich mit dieser Situation konfrontiert gesehen. Inwiefern hat sich das bemerkbar gemacht? Hättet ihr einfach immer den Sturzhelm und Nilpferdlederhändchen angelegt, um in die Schule zu gehen? Oder wie ist das gewesen? Zum also, sich schützen, meine
ich. Mir ist eigentlich lustig. Mir ist gut gegangen dabei. Manche andere haben das vielleicht nicht so verstanden, dass das 20. Mal den Atlas auf den Kopf hauen eher eine Liebeserklärung war. Ich glaube, ich habe das verstanden. Aber es war trotzdem ein bisschen anstrengend. Hat man schon auch damals gedacht, könnte man auch leichter haben. Aber es war eben ja, ein bisschen eine Sonderrolle. Auf der einen Seite sicherlich, und darauf habe ich wahrscheinlich vorhin angespielt, auch der Ehrgeiz oder die Triebfeder. Mädels sind auch nicht anders als als Männer oder Frauen nicht anders als Männer, das kriege ich auch hin. Was vielleicht da auch ein bisschen entstanden ist.
Sie will einfach mehr Schuhe kaufen, aber
das ist ja gut so. Eine einfachere Zielgruppe, sie kaufen 10-mal so viel Schuhe wie die Männer.
Was hätte ihr denn wollen wert in der Klosterschule? Hätte ihr denn gedacht, eines Tages habe ich eine Fabrik und mache Schuhe?
Nein, sicher nicht.
Sondern?
Sicher nicht. Jetzt muss ich mich fast zurückerinnern. Das Erste war natürlich, ich wollte das Gleiche werden wie meine Mutter, die ist Ärztin. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass ich das Blut nicht so gut vertrage, nur wenn es ganz dringend notwendig ist, aber nicht als Standard. Und dann war ich eigentlich, wo ich mich fürs Studium entschieden habe, konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Physik und Innenarchitektur und deswegen habe ich dann das Dritte gemacht. Also so, schon ein bisschen reizvolle Gebiete, Gestaltung auf der anderen einen Seite, eben die Architektur, und Physik als eine sehr strenge und rationale Wissenschaft. Also vielleicht ist der Bogen eigentlich immer noch, es ist so ein bisschen wie Orthopädie und Freizeitschule.
Ja, und der Doktor ist auch noch drin. Also der Arzt zu helfen, das Heilen, das ist ja eigentlich auch noch dabei, oder?
Ja,
also sie quasi die Mutter Teresa von der gesunden Schule.
Nein.
Nicht so selbstlos.
Nein.
Aber daraus wurde ist bei diesem Studium dann ein Psychologiestudium sogar,
ja,
oder?
Ja.
Also es ist ja eine lustige Mischung, Architektur oder Physik und dann ist Psychologie. Wie ist denn das gekommen? Zum herausfinden, was man über die Leute herausfinden kann, wenn man die Schuhe
genau,
von
schau sieht. Jedem tief in die Augen, weiß genau, was sie denken.
Die redet nämlich nicht so gerne drüber,
weil das Gefühl hat, weil die Leute immer meinen, also die weiß dann mehr und man weiß ja natürlich nicht mehr, bloß weil man sowas gelernt hat. Und das ist ja auch nicht einmal die klassische Psychologie. Nein, warum habe ich das machen wollen? Das war eben auch in der Situation so, ein Mädel gegenüber vielen Buben. Warum macht sie es euch eigentlich so schwer? Man könnte es leichter haben. Und das war der Wunsch, dazu beizutragen, dabei zu helfen. Ich habe aber dann während des Studiums gemerkt, dass man als Psychologe die, denen man helfen könnte, die kriegt man nicht und die man kriegt, denen kann man nicht helfen.
Okay.
Das fand ich dann frustrierend und ich bin heute noch froh, ich meine, ich glaube, ich mache es immer noch ein bisschen als Hobby, aber ich bin heute noch froh, dass ich dann aus dieser Erkenntnis raus meinen Kopf etwas nach oben gestreckt habe und ich habe dann ein kleines Sätzlein gelesen, irgendwo in einem Berufsbildungs-Universitätsblatt Produktmanager. Das sind die Leute, die selbstständig zwischen allen Abteilungen hin und her düsen und das aus irgendwie da den Prozess vorantreiben. Das waren 5 Sätzchen, habe ich gelesen, habe gesagt, das bin ich will Produktmanager werden.
Okay.
So, kurz vorm Vordiplom. Da bin ich eben Produktmanager geworden.
Das ist ja aber noch eine lustige Ambition, das nachher zu haben, wenn man ein Psychologiestudium. Ihr habt gesagt, ihr macht das noch so ein bisschen als Hobby. Was macht ihr denn als Hobby?
Nein, ich glaube, es gereichen immer noch relativ viele Lebensgeschichten an mich, oder? Das
und der verzeiht mir. So. Ja, und der verzeiht mir.
Versuche ich auch schon was Schlaues dazu zu sagen, aber soweit möglich. Nein, aber zurück, wie ist das dann zustande gekommen zum Product Manager vom Psychologen? Ich habe dann einfach den Schwerpunkt gewechselt. Das ging Gott sei Dank innerhalb des Studiums. Habe dann Wirtschafts- und Werbepsychologie und Organisationspsychologie, die ganzen Qualitätszirkel, das ist eigentlich im Rahmen der Psychologie angesiedelt, aber von einem Volkswirt, damals Übernahme von Japan, gemacht und entstanden. Und ich habe eben diesen Schwerpunkt dann gewählt. Und ich möchte es nicht missen. Es war ein sehr spannendes Studium, wo ich aber auch viel gelernt habe für das, was ich heute brauche. Lösungen für Kunden zu entwickeln, das ist sicher was man, und der zweite Bereich, wie funktioniert Kommunikation, möchte es nicht missen, und eben Betriebswirtschaft habe ich als Nachbarfach dann mit dazu gemacht und sicher nicht so viel wie ein Vollbetriebswirt gekonnt, als ich Einsteiger war, aber mittlerweile habe ich es hoffentlich ganz gut nachgelernt.
Dafür von der anderen Seite etwas mitbekommen, was noch ja jetzt offenbar auch immer zu gut kommt. Nicht zuletzt, weil im Moment immer noch wie ein Gewitter über der kleinen Firma Künzli ein grosses Gewitter, eine Gewitterwolke thront. Und zwar, am besten erzählt ihr das. Es geht eigentlich um einen Rechtsstreit, um einen Markenstreit zwischen eigentlich etwas Ähnlichem, sage ich jetzt mal. Am besten erzählt ihr es.
Ja, das ist eben die Marke K-Swiss, eine heute irgendwie runde 500 Millionen Dollar US-Konzern, der aber aus Künzli entstanden ist. Wir machen auch Turnschuhe und wir machen einfach die Turnschuhe, die mir auch, also heute schon lange nicht mehr allein, aber ihr Lead-Modell ist immer noch der von uns erfundene Tennisschuh. Einiges abgewandelt, aber sieht noch immer genauso aus. Ist entstanden aus dem Export der Künzli-Schuhe in die USA. Und das haben damals zwei Schweizer Brüder gemacht und die wollten sich dann abspalten. Das hat man eigentlich dann gemeinsam durchaus friedlich vereinbart. Und daraus ist eine Riesenfirma geworden, während eigentlich Kürnstedt die Produktion nach China, wie alle anderen Großen, während eigentlich Kürnstedt sich dann unter dem Preisdruck eben den Stabilschuhen, den orthopädischen Schuhen zugewendet hat, so zwei ganz verschiedene Wege gegangen und die sind natürlich viel, viel, viel größer, hundertmal größer als mir. Aber irgendwann sind sie dann mit dem Export zurückgekommen in die Schweiz und das hat sich dann so ergeben, und das hat man so ausgemacht, war glaube ich noch unter Herrn Kürnstedt, dass Kürnstedt den Vertrieb der Cases-Schuhe in der Schweiz übernommen hat.
Also wieder zurück fast wieder zu der Schwester. So,
ja, genau. So ja, oder wir waren ein bisschen die Mama, die Schwester waren wir eigentlich nicht.
Okay.
Die Kleine, aber die Kinder wachsen ja gerne der Mama über den Kopf.
Und dann hat ihr irgendwann gemerkt, dass ihr jetzt wollt, die fünf Streifen nicht belassen, nur bei den orthopädischen Schuhen, sondern ihr wollt auch Turnschuhe machen.
Ja, und wir haben ein bisschen Freizeitschuhe haben wir immer gemacht. Ja. Also wir waren nie ganz weg aus dem Feld, aber es waren halt wenige und man hat sie also nicht unbedingt sehr verfolgt, weil man hat ja Käsefis vertrieben. Und wir haben dann im Zuge des Engagements für Swiss Olympic Team Athen 2004, da haben wir einen Schuh fürs Team gemacht und der kam eben sehr gut an und mit der ganzen Werbeaktion haben wir gesagt, oh, jetzt machen wir noch einen und dann machen wir doch gleich ein kleines Sortiment, 3-4 Pärchen. Schauen wir doch mal, waren alle so begeistert, machen wir eine kleine Kollektion. Eben war ganz wenig damals. Und das stieß auf allseits Wohlwollen und durchaus ja, Begeisterung, vielleicht übertrieben, aber macht das weiter und ist doch toll und finde ich schön. Ja, und dann kam eben die große Überraschung. Ich werde es nie vergessen, ein Brief von Cases, dass wir andauernd und wiederholt, continuously and repeatedly, ihr Markenzeichen missbrauchen. Hallo?
Also die fünf Streifen.
Jetzt habe ich gar nicht gewusst, was ihr Markenzeichen. Was ist los? Wie viel Uhr ist? Wo bin ich? Das war wirklich ein grandioses Aufwachen. Dann haben wir uns halt einen guten Anwalt gesucht und das alles zusammengedröselt.
Und dann muss man sich ja vorstellen, also wenn man etwas wissen aus allen Filmen und Serien, wenn man mit amerikanischen Anwälten zu tun hat, dann muss man ja ziemlich gut und früh aufstehen und sich wappnen. Was hat euch denn die Sicherheit gegeben, dass ihr das gewinnt? Also beziehungsweise, dass ihr da vorwärts kommt?
Also die Sicherheit haben wir nicht gehabt. Es war durchaus ein kalkuliertes Risiko, was wir eingegangen sind. Wir haben gewusst, wir haben einen sehr guten Anwalt. Wir haben, glaube ich, die Situation sehr gut verstanden, aber wir haben sie auch sehr lange im Team diskutiert. Und ich habe auch selber ein paar Monate nicht geschlafen und sehr wohl gerechnet, was passiert jetzt. Sie haben uns ja angedroht, uns den Cases Vertrieb, der damals ein wirklich relevanter Umsatzanteil war, den uns abzunehmen. Und
also der Vertrieb von Case, wie sie in der Schweiz
war. Und wenn man gerade eine Firma frisch gekauft hat und das nicht nur aus der Portokasse zahlen kann, dann kann man nicht gerade auf einen riesen Umsatzbereich verzichten. Also das war eine harsche Drohung, wo ich wusste, die kann uns an die Existenz gehen. Und eben, wir haben das lange im Team besprochen. Ich habe mir das sehr gut durchgerechnet und durchüberlegt. Die Situation, glaube ich, dann sehr gut begriffen mit der Zeit. Und dann ein bisschen Flucht nach vorne. Wir haben gesagt, wir wehren uns. Das Recht müsste auf unserer Seite sein. Die haben diese fünf Streifen als Marke angemeldet. Das hätten sie nicht dürfen. Sie haben das international getan. Kürnstedt hat es nicht bemerkt. Das ist unser Fehler. Aber gleich, es ist unsere Erfindung. Es sind unsere ureigenen fünf Kürnstedt-Streifen. Die kann man uns nicht abnehmen. Und dann fingen wir an, einfach uns zu wehren. Wir haben ja gar nichts gemacht. Sie haben gedroht, den Vertrieb uns abzunehmen und waren absolut der Überzeugung, dass eben, sie kannten ja meine Situation, das kann die gar nicht machen. Ich werde es auch nicht vergessen. Dann haben wir also telefoniert und habe gesagt, also gut, was passiert denn jetzt? Jetzt habt ihr den Vertrieb uns gekündigt, das haben sie dann fristlos gemacht, sehr lapidar. Damit hören sie auf und habe gesagt, also gut, was heißt das jetzt, wenn ihr aufhört? Kriegen wir das und das noch geliefert? Und dann sind sie sichtlich aus allen Wolken gefallen, dass ich sage, okay, akzeptiert.
Ist denn das automatisch schon, wenn man das sagt, ist das schon eine Art, ich habe gegen, mit mir könnt ihr es nicht machen? Wird ja,
klar,
das schon
weil
so
sie
verstanden?
Gedacht haben, ich komme dem Befehl, doch nun die eigenen Freizeitschuhe mit fünf Streifen, eben unseren ureigensten fünf Kürnstedt-Streifen, einzustellen. Deshalb bitte sind wir nicht nachgekommen. Und damit haben wir sozusagen die Kündigung akzeptiert und ich habe auch eben aktiv gefragt, also was heißt das? Gut, dann hört er eben auf, in einem halben Jahr zu liefern, nachdem er fristlos gekündigt hat, was sie auch nicht dürfen, nebenbei bemerkt. Ja, und damit haben sie nicht gerechnet. Mhm. Damit haben sie nicht gerechnet. Und wir dachten halt dann einfach, ja, ich habe gewusst, wir können noch ein halb, dreiviertel Jahr ausliefern, das, was bestellt war. Und genau so viel Zeit haben wir, selber auszugleichen. Das war wenig.
Ja, das ist ziemlich. Also man hat sich da selber noch zusätzlich eine böse Steilvorlage. Die wollen es wirklich wissen, dass sie eine Steilvorlage geschaffen in dem Sinn. Wie weit ist denn das jetzt gediehen? Also das sind, glaube, wenn es mir recht ist, zwei Prozesse bis jetzt gesehen und in beiden Mal hat die recht bekommen. Aber ich glaube, die lösen nicht so schnell los.
Es sind ganz viele Prozesse.
Es ist mehr gesehen.
Es sind ganz viele Stränge. Aber es sind jetzt, man kann sagen, es sind zwei Hauptstränge. Es fing ja an in Deutschland, eben nachdem sie uns den Vertrieb gekündigt haben, haben sie aber trotzdem unsere ersten Bemühungen, die wir mit den Freizeitschulen in Deutschland gemacht haben, unterbunden, indem sie unsere Kunden per einstweiliger Verfügung vor Gericht gezerrt haben. Nicht uns selber, das hätten also, sie machen können.
Das heißt eigentlich, sie haben euch quasi verbieten, mit euren Kunden Handel zu treiben.
Ja, kann man das? Schuhe mit 5 Streifen, die sie als Marke in Deutschland angemeldet hatten.
Okay. Mhm.
So. Und das gab eine einstweilige Verfügung mit Verhandlung und nochmal Verhandlung, also Revision, Berufung und nochmal Berufung, die hat Gelswitz verloren. Da ging es aber noch nicht um die Marke als solche, sondern erstmal um diese einstweilige Verfügung. Also die Grundsatzgeschichte ist noch nicht behandelt dort. Und der zweite Strang von mehreren Verfahren ist eben dann in der Schweiz, wo wir gar nicht unbedingt angefangen hätten, ja, aber wo sie auch versucht haben, uns die zu unterbinden, zu hinterlaufen mit den 5 Streifen. Und wir mussten uns dann einfach wehren, indem wir nicht nur die 5 Streifen, sondern das K-Swiss als solches heranziehen mussten. Das ist einfach schlicht und ergreifend die Gegenwehr gewesen. K-Swiss ist ja Schweiz.
Ja.
Und damit Herkunftsangabe.
Und das heisst, etwas, wo Swiss draufsteht, muss mindestens 50%, glaube ich, in der Schweiz hergestellt sein.
Genau. Ja. Und von K-Swiss-Schuhen ist gar nichts in der Schweiz hergestellt. Und so hat sich's ergeben, dass jetzt die K-Swiss-Schuhe nicht mehr in die Schweiz eingeführt werden dürfen.
Okay. Und wie geht's jetzt weiter, ganz kurz? Kann man da schon etwas dazu sagen?
Ich kann gar nichts sagen. Es liegt nicht an uns. Wir haben immer gesagt, wir wehren uns. Wir sind nicht die Aggressoren. Wir lassen uns allerdings nicht gefallen, dass man uns das Unsere untersagen will. Und wenn man uns in Ruhe lässt, dann soll es uns recht sein. Und wenn man uns nicht in Ruhe lässt, dann müssen wir uns weiter wehren. So einfach ist das.
Und wenn K-Swiss nicht in die Schweiz kommt, kann schauen, wie es aussieht und nicht weltweit seine Leute beschäftigt, werden sie spätestens in Peking an den Olympischen Spielen beim Einmarsch von den Schweizer Athleten sehen, dass es euch auch immer noch gibt, weil die tragen eure Schuhe. Das ist ja auch ein Coup, oder? Kann man sagen.
Das ist schön, ja. Da sind wir ganz stolz drauf.
Wie habt ihr das gemacht?
Also das haben nicht wir gemacht und wir sind ja auch nicht die einzigen Ausrüster vom Swiss Olympic Team. Die sind ja auch seit 2 Spielen die verschiedenen Player durchaus umverändert. Und ursprünglich ist eben Swiss Olympic einmal auf uns zugekommen, weil sie was Schweizerisches gesucht hat. Das ist ja schön. Ebenso ist Athen entstanden. Und seitdem haben wir anscheinend es geschafft, einfach immer wieder den Vorschlag zu bringen, der gut genug war. Es ist dann schon eine gewisse Auslese, dass man dann mehrere anschaut und wenn unser Vorschlag okay ist, dann dürfen wir wieder. Und da sind wir natürlich mordsstolz drauf, dass wir das dürfen.
Mhm. Letzte Frage, welches ist euer absolut Traumschuh für euch selber vom Aussehen her? Was müsste das sein für euch persönlich?
Ich habe ihn heute an den Füßen, Sie werden es nicht glauben. Okay. Ich liebe Ballerinas sehr und das ist jetzt einer, den gibt es noch nicht, über den überlegen wir. Das ist ein Lackschuh, ich mag auch Lack. Der zweite wäre der mit dem Ziegenfell, den gibt es dann demnächst. Nein, ich mag diese flachen, zarten Schüchen und wenn sie dann auch noch bequem sind, dann besonders.
Okay.
Doch, das ist schon so.
Ich wünsche euch, dass das 7-Meilen-Stiefel werden, wo ihr einen finden könnt, vorspringen und ein Schnippchen schlagen. Danke für euren Besuch und alles Gute. Merci,
danke,
Frau Hartmann. Merci.
DRS3 Podcast.